Sie sind Professor für Medienethik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Das heißt, bevor ich jetzt auf das eigentliche Thema des Interviews, die Berichterstattung über die verschiedenen Attentate, zu sprechen kommen möchte, würde ich Sie gern erstmal fragen, was man eigentlich unter Medienethik versteht, beziehungsweise was eigentlich die zentralen Aufgaben von Medien sind und was aus Ihrer Sicht die wichtigsten ethischen Grundlagen sind, die bei der Berichterstattung berücksichtigt werden sollten.
Gut, also Medien haben ja grundsätzlich die Aufgabe zu informieren, aufzuklären, Öffentlichkeit herzustellen, zumindest in Demokratien vom Typ der Bundesrepublik Deutschland, also in freien Staaten haben sie eine wichtige Informationsfunktion. Das ist die Aufgabe der Medien und die Medienethik beschäftigt sich letztendlich mit Krisenphänomenen, also wenn Berichterstattung stattfindet, die problematisch ist, also wenn beispielsweise Persönlichkeitsrechte verletzt werden, wenn gelogen wird, wenn getäuscht wird, wenn falsche Nachrichten vermittelt werden, also dann hat die Ethik die Aufgabe, das Ganze zu reflektieren und natürlich auch publik zu machen und einen Diskurs herzustellen über genau diese Probleme, die sich daraus ergeben.
Wenn Sie jetzt sich vor diesem Hintergrund nochmal die Berichterstattung zu den Attentaten, die im Juli in der Bundesrepublik und auch in Frankreich stattfanden, in Erinnerung rufen, inwiefern sehen Sie denn da medienethische Grundsätze verwirklicht?
Ja, ich denke, der Hauptpunkt war, dass es eine ganze Reihe von Meldungen gegeben hat, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben. Also es wurde wild spekuliert, es war von diversen Tätern, teilweise auch von mehreren Tätern die Rede. Es wurde spekuliert, welche Hintergründe diese Täter haben, also ob es da einen islamistischen Terrorhintergrund gibt, ob es da rechtsextreme Hintergründe gibt und ähnliches mehr. Also es wird wild spekuliert, bevor man eigentlich eine gesicherte Datenbasis hat und sich überhaupt ein Bild machen kann. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also wir haben ja jetzt zusätzlich die Problematik, dass durch die neuen Medien und durch den nicht professionellen Zugang des Journalismus eben auch andere Akteure Dinge tweeten können, posten können, sich in den sozialen Netzwerken artikulieren. Also wir haben eine Spirale von Meldungen, die immer schneller werden, die aber auch hochgradig ungeprüft sind. Und das bringt die Medien natürlich in die Problematik, dass sie einerseits diesem Informationsauftrag nachkommen müssen, also das Ganze auch im Blick haben, auf der anderen Seite aber oft gar nicht wissen, ob diese Informationen auch letztendlich tragfähig oder wahrhaftig sind.
Jetzt würde ich nochmal auf die verschiedenen Attentate, die sich in Süddeutschland abgespielt haben oder die hier verübt wurden, zu sprechen kommen. Da gab es ja einmal die Attentate in Würzburg und Ansbach, die als islamistisch motivierte Anschläge eingeordnet werden. Es gab dann aber auch noch den sogenannten Amoklauf in München. Dann gab es auch noch die Tötung von einer Frau in Reutling. Und bei diesen beiden anderen Taten, also in München und Reutling, fand ich es auffällig, dass eigentlich im Zuge der ersten Berichterstattung offensichtlich auch ein islamistischer Hintergrund angedacht wurde oder mitgedacht wurde. Zumindest wurde sehr der Hintergrund die Herkunft der Person betont. Also zum Beispiel in München wurde zu Beginn betont, dass der Attentäter ein Deutsch-Iraner war. Später war mein subjektiver Eindruck, dass es in der Berichterstattung immer mehr in den Hintergrund gerückt ist und eigentlich dann verstärkt auf die psychischen Probleme des Mannes eingegangen wurde und das deswegen jetzt auch als ein Amoklauf tituliert wird. Gleichzeitig, da hat er sich offensichtlich zuvor mehrfach rassistisch geäußert und hat Rechtsextremisten und deren Taten verherrlicht. Das Attentat wurde dann aber trotzdem nicht als rechtsextremistischer Terroranschlag eingeordnet. Das heißt, eigentlich hat man den Eindruck, okay, es gibt immer eine Lage von mehreren Motiven und man hat dann aber oft das Gefühl, dass die Medien nach einem Haupt- oder verschiedene Medien in der Berichterstattung nach einem Hauptmotiv suchen. Und da stellt sich natürlich die Frage, woran wird eigentlich genau festgemacht, was dann das Hauptmotiv von einem Attentat ist und was sind da mögliche Problematiken in der Berichterstattung?
Ja, das Zauberwort, die Soziologen nennen das Reduktion von Komplexität. Die Welt ist eben komplex, unübersichtlich und vielschichtig und das gilt natürlich auch bei solchen Tragödien, Katastrophen und Anschlägen. Es ist eben nicht so einfach, eine solche Tat gegebenenfalls nur auf eine Ursache zurückzuführen, also ob der Täter jetzt psychisch krank ist, ob es da familiäre Probleme gab, ob es da politische, terroristische Motive gab. Das weiß man halt in vielerlei Hinsicht nicht. Man möchte aber natürlich gerne auch als Konsument, als Leser, Hörer, Internetnutzer möglichst schnell prägnant informiert werden, also quasi in Form einer Schlagzeile, einer Headline. Und das funktioniert eben nicht. Also Sie haben das ja sehr schön quasi anmoderiert, dass letztendlich erstmal eine intensive Recherche erforderlich ist, um überhaupt herauszubekommen, was geschehen ist. Und selbst wenn man intensiv recherchiert hat, kann man das auch nicht unbedingt rauskriegen. Also die Motive, die zu solchen Taten führen, sind vielfach zu komplex und die kann man letztendlich nicht auf eine Ursache zurückführen.
Da ist natürlich dann häufig die Problematik, dass zum Beispiel jetzt wie im Fall von München eben der rechtsextremistische Hintergrund der Tat eigentlich vernachlässigt wird. Bei anderen Berichterstattungen, wie den Fall in Reutlingen, den ich vorher genannt habe, da wurde am Anfang stark betont, dass es ein Asylbewerber aus Syrien sei, der die Tat begangen hat. Danach wurde aber festgestellt, okay, es war jetzt doch eine Beziehungstat und kein islamistischer Anschlag. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht solche Berichterstattung mit dem gesellschaftlichen Klima? Also inwiefern beeinflusst diese Berichterstattung in den Medien Entwicklung, wie beispielsweise den neuen Maßnahmenkatalog, der jetzt von der CDU vorgestellt wurde und der auch rechtspopulistische Ressentiments bedient? Was ist da die Verantwortung der Medien eigentlich? Und wie können Medien da besser mit der Berichterstattung umgehen?
Also ich plädiere ja immer für Zurückhaltung, auch ein Schlagwort Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Ich denke, Medien können sich fürchterlich blamieren, wenn sie auf diesen Beschleunigungszug aufspringen und alles melden und posten und sich dranhängen, was sich dann gegebenenfalls hinterher als falsch herausstellt. Also es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, da permanent der Schlagzeile oder der Ursache hinterher zu hechten. Ich finde es persönlich eigentlich sehr angenehm, wenn auch Journalistinnen und Journalisten sagen, wir wissen es noch nicht, wir müssen recherchieren. Wenn wir die Zusammenhänge darlegen können, werden wir darüber informieren. Auch diese hektische Schalte zu Reportern, also auch in Sondersendungen, finde ich teilweise etwas irritierend, wenn im Grunde genommen nach dem ersten Statement des Reporters, der dann sagt, ja, wir haben noch keinen Zusammenhang, gesagt wird, ja, wir schalten aber in wenigen Minuten wieder zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass da mehr Substanz ist, ist auch nicht besonders hoch.
Wie sieht es mit der Benennung der Herkunft der Täter aus? Bei den verschiedenen Attentaten, die wir jetzt angesprochen haben, wurde immer die Herkunft benannt. Irgendwann ist sie dann wieder in den Hintergrund getreten. Also sollte man das tatsächlich von Anfang an so benennen oder würden Sie da auch sagen, da ist dann mehr Zurückhaltung geboten?
Ja, die Debatte um die Herkunft wird ja seit vielen Jahren diskutiert. Also der Presserat hat sich da jetzt wieder zu geäußert. Es wurde im Grunde genommen eigentlich ein Konsens erreicht, dass gesagt wurde, die Herkunft sollte dann genannt werden, wenn sie beispielsweise unmittelbar mit der Straftat in einer Beziehung steht. Also wenn es beispielsweise um ein Passvergehen geht, dann ist natürlich die Herkunft relevant. Ansonsten kann man auch das wieder ausblenden. Das ist natürlich hochgradig problematisch. Das Problem, was Sie gerade genannt haben, also dass man auch Ressentiments schürt, also wenn da jetzt gesagt wird, es handelt sich um einen syrischen Asylbewerber und man hört so eine Meldung mit halbem Ohr, dann kommen all die, die sagen, ja, die Asylbewerber aus Syrien sind ja alle potenzielle Terroristen. Diese Ressentiments werden dann bedient. Deshalb ist auch da extrem wichtig, das Ganze zurückhaltend zu formulieren und jetzt nicht gleich diese Terrorkeule rauszuholen, die ja in vielerlei Hinsicht überhaupt keinen Bezug zur eigentlichen Straftat hat.
Gibt es da eigentlich irgendeine Art von Kontroll- oder Evaluierungsinstanz, die so ein bisschen schaut, wie hierzulande in Medien berichtet wird und da so ein bisschen eine Rückmeldung gibt?
Also es gibt die klassischen Medien-Selbstkontrollinstanzen. Das klassische Gremium ist hier der Presserat, der sich mit journalistischer Berichterstattung in den Printmedien, im Fernsehen, Rundfunk, aber auch im Internet auseinandersetzt, also mit Bild.de, Spiegel, Online und ähnlichen Medien auseinandersetzt. Der Presserat hat aber eigentlich primär eine symbolische Funktion. Der kann natürlich auf die Vielfalt und Masse an Meldungen nicht eingehen, macht das auch nicht von sich aus, sondern reagiert beispielsweise. Also eine Debatte, die Sie vielleicht noch in Erinnerung haben, ist das Foto des verstorbenen Flüchtlingsjungens Aylan Kurdi, der an den Strand in Bodrum angeschwemmt wurde. Und dann hat sich die Frage gestellt, darf man so ein Bild zeigen oder nicht? Werden da Persönlichkeitsrechte verletzt? Kann man mit solchen Schockfotos umgehen? Gerade als Heranwachsener, also da gibt es Beschwerden beim Presserat und der reagiert dann auch entsprechend und fällt dann quasi ein Urteil. Dann kann es zu einer Gegendarstellung kommen oder es gibt eine Rüge und all diese Dinge. Das sind aber letztendlich, ich sag mal, zarte Nadelspitzen, die jetzt auch nicht so relevant sind, aber diese Medienselbstkontrolle ist vorhanden. Es gibt auch keine Alternative, weil wir uns ja keine staatliche Kontrolle wünschen, weil staatliche Kontrolle ist ja dann wieder Einfluss des Staates, Zensur. Also es gibt keine Alternative zur Medienselbstkontrolle, die aber nicht so wirkmächtig ist, wie viele sich das wünschen.
Das heißt, es geht dann eher um die Diskussion von bestimmten Präzedenzfällen, wie dem mit dem Foto, den Sie gerade genannt haben. Aber gibt es dann auch im Impulse so ein bisschen eine Diskussion über die Medienberichterstattung hier anzustoßen?
Also, naja gut, also die sollte natürlich eigentlich in den Redaktionen selber erfolgen. Das findet ja auch statt. Also das Ganze wird ja zum Beispiel reflektiert im Medienmagazin ZAPP, was jede Woche ja im Fernsehen auch ausgestrahlt wird, wo ja dann eben auch Journalisten, Journalistinnen, Wissenschaftler, Ethiker zu Wort kommen und versuchen, das Ganze ein Stück weit einzuordnen. Aber ich denke, dass da sicherlich Handlungsbedarf ist, das Ganze zu intensivieren. Es gibt weitere Instanzen wie sogenannte Ombudsleute. Das Ganze sollte auch stärker in der Ausbildung thematisiert werden. Also die medienethische Ausbildung sollte in den Studiengängen, in Journalistenstudien, Schulen eine Rolle spielen. Also da ist sicherlich noch eine Menge Spielraum, um genau zu lernen, wie man mit solchen Fällen umgehen sollte.